läuft. Und als fünfter und letzter Punkt geht es uns darum, wer die Projekte schlussendlich führt, finanziert und unterstützt. Wie das Ganze angestellt wird, um die Projekte möglichst reibungslos abzuwickeln.
Wir führen jetzt die einzelnen Teile genauer aus. Zum ersten Teil der US-Landwirtschaft. In der US-Landwirtschaft ist der Farmer je länger, je weniger ein unabhängiger Unternehmer. Im Zug von der Industrialisierung, von der Technisierung von der ganzen Landwirtschaft wird er mehr und mehr zu einem Lebensmittelproduzent, zu einem Rohstofflieferant für die Verarbeitungsindustrie. Die Bauernfamilien produzieren in einer Struktur, die von ein paar wenigen Unternehmern kontrolliert wird. Die Multis haben das Ziel, die Landwirtschaft als erstes Glied in einer langen Nahrungsmittelverarbeitungskette einzugliedern. Gleichzeitig haben die bäuerlichen Familien unter ihren Befehl zu arbeiten, in ihrem Interesse zu produzieren. Es ist schon heute so, dass der Grossteil der amerikanischen Farmen direkt in Konzerne eingegliedert sind oder dann in Produktionsverträge mit Konzernen stehen. Dadurch ist die Landwirtschaft vollumfänglich abhängig. Die Wirtschaft ist allgemein an riesen Landwirtschaftsbetrieben interessiert, ob die jetzt Fleisch oder Milch produzieren oder ob Sacher- oder Obstbau betreiben. Darum ist es verständlich, dass kleine und eigentliche Familienbetriebe nicht mehr Schritt halten können. Sie werden unter anderem schikaniert durch niedere Produktionspreise und durch eine starke Einschränkung der Subventionen. Für sie ist es nicht mehr möglich, für die Produktion nötige Infrastrukturen zu zahlen. Dazu kommen nebst anderem Zinserhöhungen auf Landwirtschaftskredite. In letzter Zeit liest man viel, dass kleinere US-Banken eingehen, die vor allem Landwirtschaftskredite gewährt haben. Dementsprechend viele Höfe gehen ein. Der Carter hat während seiner Regierungszeit mal eine relativ prägnante Aussage gemacht. Er hat gesagt, denen, die überleben, genug gross sind, wird es besser gehen, als er meinte mit den Farmer. Die anderen beziehen schon zum Voraus gescheiter Sozialhilfe. Thank you. Als zweites zum Getreidehandel. Der Getreidehandel ist ein wichtiges Mittel, um politische und wirtschaftliche Abhängigkeiten zu schaffen. Wer Nahrung hat, kann befehlen. Durch künstliche Verknappung von Getreide ist es ein leichtes, Getreideabhängige an der Stange zu behalten. Und mit geplanten Getreideüberschüssen lassen sich neue Abhängigkeiten schaffen, wenn man es als sogenannte Nahrungshilfe teilt. Der Getreidehandel ist Domäne von wenigen Familien. Weltweit gibt es nur 6 Weizenhändler. Die sind organisiert als Privatfirmen, also nicht als Aktiengesellschaften. Sie haben Kontrolle über den gesamten weltweiten Weizenmarkt. Die 6 Familien, davon kommt eine aus Frankreich, eine aus Argentinien, eine aus der BRD und eine aus der Schweiz. Das ist die Familie André aus Lausanne und dann noch die 2 aus den USA, nämlich Continental Grain und Cargill. Der Cargill hat mit seinen Tochterfirmen zusammen beispielsweise 50% vom gesamten weltweiten Getreidehandel unter seinen Fittich. Gleichzeitig ist er der grösste US-Konzern in Familienbesitz. Er hat eigene Saatgutfirmen, hat weltweit die meisten Lagersilos, die grösste US-Binnenflotte und einen der grössten Umsätze unter den AMI-Konzernen. Der Handel läuft so. Weil nicht konzerneigene Farmer grosse Getreidemengen nicht selber lagern können, sind sie darauf angewiesen, dass Getreide sofort aufgekauft wird. Gleichzeitig ist der Weizen nach der Ernte am billigsten, weil es dann am meisten rum hat. Also kaufen den Händler zu dem Zeitpunkt auf. Die Preise sind abhängig davon, wie viel Weizen das auf dem Markt ist, beziehungsweise wie viel das man vermutet, dass rum ist. Der Weizenhandel, die Weizenspekulation, lebt nämlich von der Geheimhaltung, weil für jeden Händler, Spekulant, einen Informationsvorsprung darüber kann entscheiden kann, ob er auf dem Markt bestehen kann oder eben nicht. Sein Verdienst läuft unter anderem über den Aufkauf und zeitlich günstigen Wiederverkauf vom Weizen und über Spekulationsgewinn an der Warenterminbörse. Dort an der Warenterminbörse wird sowieso nur zu 1% mit Weizen gehandelt, was es wirklich gibt. Die restlichen 99% sind Papierweizen, das heisst real nicht vorhandene Weizen. Es wird spekuliert mit Preissteigerung und Preissenkung. Die einen Spekulanten hoffen auf eine Preissteigerung, weil sie dann den gekauften Papierweizen werden können teurer verkaufen. Andere spekulieren mit sinkenden Preis, für das sie ihre teuer verkauften Papierweizen wieder billig aufkaufen können. Grundsätzlich sind die Weizenpreise abhängig von Erntevoraussagen, ob es viel wird auf dem Markt haben. Sie sind davon abhängig, ob schon riesige Ernteanteile verkauft worden sind. Damis haben zu dem Zweck ein Satellitenfrühwarnsystem, das ihnen möglich macht, Getreideüberschüsse oder Mängel von anderen Produzenten frühzeitig zu sehen. Wir kommen später genauer darauf zurück. Mit diesem System können sie ihre gewinnträchtigste Vermehrungsstrategie feststellen.
Als drittes zu der grünen Revolution. Das Modell von der grünen Revolution, also von gesteuerter, landwirtschaftlicher und gleichzeitig industrieller Entwicklung durch die westlichen Industrienationen, ist praktisch in fast alle Drittkontinentländer exportiert worden. Am meisten natürlich in die, die unter dem Einfluss von der USA gestanden sind und zwungenermassen heute immer mehr drin stehen. Beispiele sind da Indien, Indonesien, Ägypten und viele andere. Mexiko war das erste Beispiel in dieser Serie von Ländern, die im Interesse der Industrienationen entwickelt worden ist. Heute steht Mexiko vor massiven Schwierigkeiten. Voraussehbare Folgen sind eingetroffen. Die sozialen Unterschiede haben sich noch verschärft und die wirtschaftliche und politische Abhängigkeit hat sich verstärkt.
1943 hat die Rockefeller Stiftung in Mexiko als erstes eine Weizenforschungsstation aufgebaut. Das mit der Begründung, für das Interesse von Mexiko zu arbeiten, hilft zu bieten. Ihre Forschung ist rausgelaufen auf Wunderweizensorten, die viel Dünger brauchen. Dünger war unter anderem ein Absatzprodukt des Rockefeller Imperium. Dass der düngte Wunderweizen zumindest kurzfristig ertragsreicher war, war schon weniger wichtig. Mit der gelückten Weizenzüchtung hat es dazu noch viel Pflanzenschutzmittel und unweigerlich künstliche Bewässerung und Maschinen gebraucht. Die weltweite Verbreitung von diesen Sorten hat einen grossen Absatzmarkt für Landwirtschaftstechnologien geschaffen. Der Anbau von diesen Sorten ist nur bei Grossbetrieben rentabel. Der angebliche Angriff auf die Armut durch Auslandhilfe, ausländische Privatinvestitionen und mit den Wunderweizen, Reis- und Maissorten hat aber auch die Bekämpfung der nicht überall gern gesehenen dortmaligen politischen Struktur gegolten. Unter anderem enteignete Grossgrundbesitzer, mexikanische Finanzkreise und einflussreiche Ami-Politiker sind eingeimpft gewesen gegen das Regierungsprogramm von Cárdenas. Nach einem Machtwechsel sind die Gegner der Landreform am Ruder gewesen. Sie sind von Anfang an von den USA unterstützt worden. Das gemeinsame Programm war auf den Aufbau von Mexiko als Industriemacht ausgerichtet gewesen. Die Landwirtschaft musste für den Aufbau der restlichen Wirtschaft funktionieren, als Grundlage fürs Wachstum. Die Produktion von billigen Lebensmitteln war wichtig für die Dämpfung von möglichen städtischen Unruhe. Durch billige Lebensmittel war es möglich, die Industriearbeiter schlecht auszuzahlen. Niedrige Löhne als Voraussetzung für eine florierende Exportindustrie. Sie sichern hohe Profite in der Industrie und in der Landwirtschaft und steigern den Anreiz für in- und ausländische Investoren, in Projekte einzusteigen. So ist klar, dass die Regierung und die Rockefeller Stiftung das Multipack von technischen Neuerungen, eben die grüne Revolution, durchführen konnten. Für sie haben sich ihre Interessen ausgezahlt. In der Landwirtschaft haben die Grossgrundbesitzer profitiert von den gesteigerten Flächenerträgen, die kleinen Bauernfamilien sind auf der Strecke geblieben. Für die Multis ist der Absatz von technischen Mitteln sichergestellt. Die Folgen von dem grünen Revolutionskonzept sind logisch und sind vorausgesehen und strategisch einkalkuliert.
Go the separate ways.
Zum vierten Teil. Neben dem Beispiel von der Grünen Revolution gibt es noch mehr Nahrungsmittelprogramme mit dem gleichen Ziel. Der Sicherung von Absatzmärkten, Rohstofflieferungen und politischer Abhängigkeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind zum Beispiel zwei amerikanische Absatzgesellschaften gegründet worden. Ihre Aufgabe war, für den Absatz von dortmaligen Weizenüberschüssen neue Absatzgebiete zu erschliessen. 10 Jahre später ist das Food for Peace-Gesetz geschaffen worden. Das Gesetz bestimmt, dass billig oder sogar gratis Weizenüberschüsse in für die USA politisch oder wirtschaftlich interessante Länder müssen geliefert werden. Gratis, Schlussendlich gibt es noch die Möglichkeit, findliche Ernten zu vernichten mit Wetterwaffen, chemisch und biologischen Waffen und durch schlichte und altbewährte Verbrennen von Ernten. Zum Märterschliessungsprogramm der Staaten gehört auch das Praktikantenausbildungsprogramm der USAID, der AMI-Behörde für internationale Entwicklung. Mit diesem Programm spielt die USA als westliche Grossmacht eine wichtige Rolle beim Hochpäppeln von lokalen Eliten in Trikontländer. Es werden Leute aus dem Trikont in den USA ausgebildet, die zu einem späteren Zeitpunkt hohe Posten einnehmen in ihren Heimatländern. Die Ausbildung erstreckt sich über politische, wirtschaftliche und kulturelle Ebenen. Die militärische Ausbildung von Kader läuft über das US-Verteidigungsministerium. Zahlenmässig werden gut 4-mal mehr Leute in dieser militärischen Ausbildung gebildet. So verwundert es einem auch nicht, dass Länder, die in den USA ausgebildete Kader haben, eine auffällig hohe Anzahl von politischen Gefangenen aufweisen. Beispiele sind da Südvietnam vor der nordamerikanischen Niederlage, Indonesien, Brasilien und noch viele andere. Und nicht zu vergessen die Rolle der Stiftungen wie Ford, Rockefeller, Standard Oil und anderen, die meistens als Vorhut in Länder zugegriffen haben. Mit Forschungsanstalts- und Uni-Gründungen. Später sind dann dort weitere Projekte durch den Westen entwickelt worden. Jetzt geht es vor allem noch um die Rolle der UNO, der Weltbank und dem IWF im Zusammenhang mit der Unterstützung, Planung und Finanzierung der westlichen Interessen in der Dritten Welt. Zeit langt es nicht mehr, um die Zusammenhänge so genau zu erläutern, wie es ihrer Wichtigkeit und Komplexität entsprechend angebracht wäre.
Blue is the only rush.
haben jetzt gehört, was es mit der sogenannten Hungerhilfe und der grünen Revolution etwa auf sich hat und kämen jetzt zum letzten Abschnitt und damit zurück zu den neuen Technologien. Es geht um den Hybridweizen. Es ist bei diesem Hybridweizen zum Teil schon die Rede von einer zweiten grünen Revolution, einer Neuauflage oder man könnte es auch Monokulturierung im Kleinen in der Art selber nennen. In der Einführung haben wir das Gebiet von der nichtmenschlichen Gentechnologien oder Genmanipulation kurz umrissen. In diesem Abschnitt wollen wir jetzt aus dem Nahrungsmittelsektor raus den Weizen als Beispiel anschauen. Heute sind zwar beim Weizen noch biotechnologische Eingriffe vorherrschend. Weil aber erstens Gentechnologie immer wieder mit dem Kampf gegen den Welthunger begründet wird und weil zweitens die biotechnologischen Vorgänge am Weizen auch der Gentechnologie Türen aufmachen, was wir nachher werden sehen, haben wir uns trotzdem für den Weizen als Schwerpunkt entschieden. 4/5 der gesamten Weltbevölkerung tut sich auch hauptsächlich von Weizen oder Reis ernähren. Von dem her ist es nötig, das Gebiet besonders im Auge zu behalten. Es ist also nicht so, dass heute bereits gentechnologisch hergestellte Weizen oder dortiges Saatgut auf dem Markt wäre. Wir haben in der Einführung die verschiedenen Methoden, die es gibt, zum Pflanzenmanipulieren besprochen. Jetzt konzentrieren wir uns auf den sogenannten Hybridweizen. Hybrid heisst eigentlich einfach Kreuzung oder Zwitter. Der Hybridweizen wird mittels biotechnologischen Methoden hergestellt. Es wird also da, anders als bei der Genmanipulation, nicht in die Keimbahn, nicht in die Erbanlage von einem Lebewesen oder einer Pflanze eingegriffen. Es werden aber durch künstlich provozierte Reaktionen, die es von selber in der Natur nicht gibt, neue Pflanzenarten hergestellt. Aber das läuft noch unter mechanisch, weil auch keine biochemischen Reaktionen erzeugt werden, wie zum Beispiel bei den Tomoffeln. Beim Weizen ist Folgendes gemacht worden. Die Weizenpflanze ist an sich eine selbstbefruchtende Pflanze. Sie hat also sowohl weibliche Fruchtknoten wie männliche Pollen auf dem gleichen Weizenhalm. Das hat zur Folge, dass aus einem einzigen Samenkorn über Generationen hinweg immer wieder genetisch gleiche Weizenhalme entstehen. Das hat diverse Vorteile. Die Bäuerin oder der Bauer müssen nur einmal in ihrem Leben Saatgut kaufen oder nicht einmal das, weil sie es wahrscheinlich schon von ihren Eltern in Form von Weizenfeldern vererbt haben. Ein anderer Vorteil ist, dass die Weizenhalme individuelle Eigenschaften haben, die ihrem Standort, dem Klima, am Boden, an den eingesessenen Schädlingen sich optimal angepasst haben. Dass diese zwei Qualitäten nicht allen als Vorteil erscheinen, sehen wir nachher. Zuerst noch kurz zum Hybridweizen, wo der selbstbefruchtende konventionelle Weizen soll ersetzen. Hybridweizen ist Weizen, was haben können zu einer sogenannten zytoplasmischen männlichen Sterilität bringen. Sie haben also Züchtige hergestellt, wo nur noch die weiblichen Blütenteile dran sind und andere, wo die männlichen auch noch dran sind zum Pollen spenden. Die sind dann aber nicht mehr auf dem Feld, sondern werden nur noch für die industrielle Herstellung gezüchtet, in den Saatgutfirmen also. So können sie jetzt durch die Kreuzungen, die Hybrid, bestimmte Eigenschaften fördern oder eben ausmerzen. Wenn sie das Einpflanzen von Eigenschaften ins Erdmaterial perfektionieren wollen und effizient gestalten, dann kommt dann eben da die Gentechnologie zum Zug. Der springende Punkt an dieser Sache ist, dass man so natürlich jedes Jahr wieder neues Saatgut braucht, weil sich der Weizen eben nicht mehr selber fortpflanzen kann. Aber auch das ist nur eine von vielen Konsequenzen. Auf die anderen gehen wir jetzt dann gerade ein. Ihr einziges Problem ist jetzt offenbar noch, dass sie das Hybrid-Saatgut beim Weizen noch nicht in ausreichend grossem Mass industriell herstellen können. Darum geht es ihren Prognosen folgend noch ein paar Jahre, bis es soweit ist. Bei Mais ist das zum Beispiel aber heute schon anders. Da sind fast nur noch Hybrid-Mais-Sorten im Handel. Jetzt, was ist die Bedeutung von dem Hybrid-Weizen? Was bringt er alles mit sich? Etwas haben wir mal schon gesagt. Saatgut muss jedes Jahr neu bei einer Saatgutfirma aufgekauft werden. Dass das niemand umgehen kann und einfach weiter normale Weizen anpflanzen, dafür sorgt das Kräfteverhältnis in der Weltwirtschaftsordnung. Schon heute ist es so, dass Weizensorten, die auf den Markt kommen, das heisst, die dürfen gehandelt werden, müssen registriert sein. Saatgutfirmen haben den Patentierungszwang für Weizensorten durchgesetzt. Es werden nur Weizensorten zugelassen, die sich signifikant von anderen unterscheiden. Das ist übrigens nicht nur beim Weizen so. In Westeuropa gibt es Listen von allen Saatgütern, einerseits im nationalen Rahmen, andererseits dann auch noch auf dem Niveau der EG.